Ich denke, viele kennen das, man stockt in Gesprächen schon oft nach dem ersten Hallo. Es ist gar nicht unbedingt, dass man es eilig hat, aber wenn man jemanden Neues zufällig trifft, ist es manchmal echt schwer, in ein Gespräch zu kommen, das länger als eine Minute geht. Und nichts ist schlimmer, wenn das Gespräch gleich zu Anfang ins Stocken gerät und dann kommt diese Stille auf. Das ist dann irgendwie doch sehr unangenehm und oft tendiert man dazu, dann eben solche Gespräche gleich ganz zu vermeiden und einfach nur Hallo zu sagen und weiterzulaufen. Dabei berauben wir uns aber eigentlich dieses Gefühls von Verbundenheit, das wir uns eigentlich auch oft wünschen, was auch letzten Endes dazu führt, dass wir wirklich gute Freundschaften pflegen können, aber zumindest gute Beziehungen.
Wir sind Timon und Melina, wir sind systemische Coaches und in dieser Folge geht es darum, wie können wir Gespräche führen, durch die eine tiefe Verbundenheit entsteht, und darüber sprechen wir jetzt in den kommenden Minuten. Woran liegt das denn, dass wir so oft daran scheitern, überhaupt Gespräche erstmal in Gang zu bringen?
Ja, das Erste ist vielleicht, dass wir uns selbst sagen, ja, ich habe ja gar nichts Interessantes zu sagen. Dementsprechend auch sehr krampfhaft darin sind, uns zu überlegen, was soll ich denn sagen, was könnte denn für den anderen interessant sein? Also vielleicht auch einfach dieses Gefühl, ich muss etwas bieten, etwas darstellen, interessant sein, Unterhaltungswert liefern. Und davon habe ich nicht viel. Und dementsprechend lasse ich das lieber.
Genau. Und dann hast du vielleicht die Einleitung geschafft, dann kommt aber gleich die nächste Angst. Was ist, wenn eine doofe Pause entsteht? Das geht ja irgendwie die ganze Zeit weiter, ne? Das Erste ist ja, wie komme ich überhaupt rein? Und dann, oh nee, aber dann, ich brauche ja nicht nur eine gute Frage, sondern wie mache ich denn dann weiter?
Und das ist tatsächlich auch so, diese Angst vor Pausen entsteht eigentlich dadurch, dass wir runterfiltern, was wir meinen, sagen und fragen zu dürfen. Dann ist es tatsächlich so, von allen Möglichkeiten, die ich im Kopf habe, lasse ich keine einzige zu. Und das aus dem Grund, dass ich mir überlege, ja, es muss aber auch interessant und unterhaltsam sein und davon habe ich nichts und deswegen sage ich nichts und dann kommt die Pause.
Und ein dritter Blocker, das ist so dieser Druck, die andere Person beeindrucken zu müssen. Und dann sind wir vor allen Dingen wieder im beruflichen Kontext unterwegs, ne? Da ist das ja ganz häufig so, dass du besonders geschliffen klingen möchtest, dass deine Tätigkeit oder dein Jobtitel besonders toll klingen müssen, weil sonst hat die Person schon nach einer halben Minute keine Lust mehr mit dir zu reden. Also diese Angst ist echt real, die kennen ganz viele Menschen. Und da merkt man dann auch schon, ja, also da stecken wir alle sehr in unserem Kopf, ne? Bei diesen Blockern, die wir jetzt gerade besprochen haben. Und dieses im eigenen Kopf zu stecken, ist natürlich letzten Endes auch genau das, was verhindert, dass wir überhaupt schöne Gespräche führen können, weil wir gar nicht im Moment sind.
Warum haben wir Angst vor Banalitäten? Das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, naja, wenn ich jetzt was Banales sage, dann werde ich vielleicht abgelehnt oder belächelt und das möchte ich mir einfach nicht geben. Und deswegen sage ich lieber nichts, dann habe ich wenigstens nichts Falsches gesagt. Und das ist eigentlich, wenn wir uns das richtig überlegen, ist es ja auch nicht so, dass die Leute, die nur von sich erzählen, für uns besonders beeindruckend sind und sagen, oh, da möchte ich gerne mehr von haben, von solchen Menschen um mich herum, sondern wir bewundern vielleicht erstmal die Fähigkeit, dass jemand reden kann, ohne Ende vielleicht sogar. Aber man sollte sich auch die tiefere Frage dann mal stellen, möchte ich so jemanden mehr in meinem Leben haben, der nur über sich und seine Erfolge reden kann? Vielleicht nicht. Wenn das so ist, warum will ich da mithalten? Und wenn ich nicht mithalten will, warum mache ich es dann nicht anders? Und genau darüber reden wir heute, es mich anders zu machen, zu sagen, ich habe keine Angst vor Banalität, denn was steckt hinter Smalltalk? Bei Smalltalk geht es ja nicht darum, etwas Besonderes darzustellen, auf einer Bühne zu stehen und andere zu beeindrucken, geschweige denn, dass es beeindruckend wäre, sondern es geht einfach darum, eine gemeinsame Basis zu finden, rauszufinden, wie tickt der andere, haben wir etwas gemeinsam, können wir eine schöne Zeit miteinander verbringen und ganz wichtig, kann dadurch Verbundenheit entstehen. Wenn ich mich nicht mit jemandem verbunden fühle, was habe ich von dieser Unterhaltung? Dann ist es nur die Kunst, über die Zeit zu kommen. Aber das ist einfach zu wenig.
Ja, also ich habe früher auch selber so gedacht, wie ganz viele andere introvertierte Menschen auch. Dieses Smalltalk ist eigentlich nur lästig und nervig und Zeitverschwendung. Und eigentlich ist es exakt das Gegenteil. Also je älter ich werde und je mehr ich mich darin übe und das mache und je mehr ich mit anderen spreche, desto mehr merke ich, dass Smalltalk eigentlich das Gegenteil von Zeitverschwendung ist. Im Gegenteil, es ist eigentlich eine zeitsparende Sache, weil ich mit ganz wenig Mitteln in kurzer Zeit herausfinden kann, klickt das hier mit uns? Funktioniert das hier mit uns? Oder sollten wir einfach direkt wieder auseinandergehen? Das ist einfach, es ist super schnell. Also du kannst sofort checken, haben wir eine Verbindung zueinander? Nein, okay, dann gehe ich weiter. Und dafür ist Smalltalk einfach gedacht.
Das ist für mich aber auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich dann merke, naja, warum kommt Verbundenheit denn auf? in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, da ist Natürlichkeit im Raum.
Mhm, genau.
Da merke ich doch genau in dem Moment, wo ich sage, ich muss ich bleiben.
Ja, wenn genau, das ist nämlich der Punkt. Wenn ich nämlich auch nicht ich selber bin, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich an komische Leute gerate.
Ja, das ist dann irgendwie auf dem Maskenball zu sein und nachher verwundert zu sein, dass keine von beiden Gesprächspartnern oder Gesprächsparteien eigentlich das bekommen hat, was sie sich erhofft hat.
Dann kommen wir mal dazu, wie können wir denn diese Barrieren jetzt überwinden? Was würdest du sagen, wie setzt du Gespräche effektiv in Gang?
Für mich ein wesentlicher Punkt ist einfach nicht zu überlegen, was kann ich sagen, sondern was kann ich fragen. Warum macht das einen riesen Unterschied? Weil in dem Moment, wo ich versuche, Dinge zu finden, die ich vertiefen kann, in dem Moment bin ich offen für die Welt da draußen, für das, was ich wahrnehme, für die Erfahrungen, die ich dort erlebe. Ich bin auch nicht in dem Modus, dass ich darüber urteile, ob das jetzt nun wichtig und richtig ist, was der andere sagt, sondern ich versuche einfach mehr rauszufinden.
Hast du ein Beispiel? Also hast du ein Beispiel für eine gute Frage, die du richtig gerne stellst?
Die hast du gerade erwähnt. Was bedeutet das mich dir? Oder erklär mir das anhand von einem Beispiel.
Es war jetzt gar keine Absicht, dass ich das gemacht habe. Es war einfach natürlich.
Aber es ist tatsächlich so. Nehmen wir triviale Sachen wie, ich mag gern Hunde.
Ja.
Dann könntest du jetzt natürlich sagen, ja, mag ich auch. Mhm.
Und dann okay, schön, Stille.
Kommt wieder Stille auf. Du sagst, was für Hunde magst du denn? Sagst du, ja, okay, ich mag gern Shibas, ich mag gern Samoyeden, ich mag gern italienische Wasserhunde. Warum magst du denn die? Hast du eine besondere Rasse? Und sagst, ja, den einen Hund habe ich schon mal erlebt, ne? Also den italienischen Wasserhund, den kenne ich, den hatte ich 3 Monate als Pflegehund bei mir. Ach, das ist ja interessant, du hast einen Pflegehund gehabt. Und wie hat dir das gefallen? Ja, das hat mir ganz, ganz großartig gefallen. Und du merkst, du ziehst an diesem Faden, du belässt es nicht bei dem oberflächlichen Begriff, ich mag Hunde, sondern du ziehst dran und sagst, okay, welcher Hund spezifisch? Hast du ein Beispiel dafür? Was hast du damit erlebt? Warum war dir das so wichtig? Was hat dir das gegeben? Und da sind wir, wenn ich die ganzen Fragen beantworten würde, sind wir locker bei 5 bis 10 Minuten Gesprächszeit.
In jedem Falle, ja.
Und das ist genau der Moment, wo man merkt, ach, Smalltalk ist gar nicht schwer und zäh. Ich ziehe einfach nicht an den Fäden, die mir geboten werden, sondern ich versuche immer nur zu nicken und wissend zu sein. Sagst, ja, kenne ich auch, weiß ich auch.
Während ich schon im Kopf meinen Abgang plane, ne?
Ja, oder einfach zu behaupten, naja, ich kenne das, wir haben das gleiche Wissensniveau, wir müssen uns nicht darüber austauschen, dass wir beide das gleiche wissen. Was nahezu nie stimmt.
Ja.
Das ist einfach auch eine Erfahrung, die ich mache. Jedes Mal, wenn ich diese Fragen stelle, kommt etwas anderes dabei raus. Es sind Trivialitäten. Ich hatte gerade in einem anderen Gespräch ging es um den Begriff Controlling. Controlling kenne ich aus dem Bereich Finanzen. Da dachte ich, ja, hätte ich ja nicken können. Und sagst du, ja, ich mach das im Bereich Controlling. Ich weiß, was los ist. Sag ich, was verstehst du denn da drunter? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, du verstehst da was anderes drunter als ich. Und sagst, nee, es geht wirklich um Unternehmensführung, Teamorganisation. Da dachte ich, oh, was ganz anderes, hätte ich nicht darunter verstanden. Das würde ich nicht rauskriegen, wenn ich nicht nachfragen würde, was bedeutet dir das? Hast du ein Beispiel? Was meinst du damit? Und das ist gut und wichtig, weil das erzeugt Verbundenheit und das erzeugt auch das Gefühl, dass es mir wichtig ist, den anderen wirklich zu erfassen und nicht nur wissend abzunicken, dass ich ja eh schon weiß, was du zu sagen hast.
Ja, genau. Ich finde, das beugt auch im weiteren Verlauf des Gesprächs ganz üblen Missverständnissen vor. Ich habe das schon so oft erlebt, dass mir dann irgendwie erst als ich zu Hause war, klar wurde, oh, warte mal, ich glaube, ich habe die Person völlig missverstanden oder ich glaube, die Person hat mich völlig missverstanden, weil ich einfach im falschen Moment einfach nur, ja, ich weiß schon, was du meinst, gesagt habe oder gedacht habe und nicht nochmal nachgefragt habe. Deswegen ist das wirklich eine meiner Lieblingsfragen, einfach grundsätzlich nach mehr Kontext zu fragen.
Ja.
Hast du ein Beispiel? Was bedeutet das für dich? Du hast es alles vorhin gesagt, das sind wirklich richtig gute Fragen. Und da kommen wir auch noch zu einer Sache mit diesen Fragen. Ich wäre da selber nie drauf gekommen, aber mir wurde neulich in einem Interview die Frage gestellt, bringe ich mich damit nicht selber in die Defensive, wenn ich immer nur Fragen stelle und nicht selber viel rede? Und da war ich erstmal so ein bisschen geplättet, weil ich dachte, oh, interessant, der Gedanke wäre mir nie gekommen. Aber die Person, also die Journalistin, die mich ja interviewt hat, hatte das gefragt und ich meinte, nee, der Punkt ist doch, wer fragt, der führt, ne? Also ich kann ja mit guten Fragen, gezielten Fragen das Gespräch in eine bestimmte Richtung lenken. Also ich nehme ja Einfluss in dem Moment. Und ich habe das auch noch nie erlebt, dass eine Person das irgendwie als defensiv oder irgendwie negativ empfunden hätte. Spannend, ne? Aber da muss man wirklich auch einfach erstmal drauf kommen. Also es gibt wirklich Leute, die empfinden das vielleicht als nachteilig, wenn man selber gar nicht so viel redet, weil denen vielleicht irgendwie beigebracht wurde, keine Ahnung, wenn ich möglichst viel rede, dann bin ich, komme ich wahnsinnig kompetent rüber oder dann habe ich hier die Gesprächsdominanz, ne?
Das Gespräch zu führen heißt ja eben nicht unbedingt, dass ich die ganze Zeit rede, ne? Sondern du sagst, die Frage führt die Richtung.
Ja.
Und danach laufen andere der Frage sozusagen hinterher, wenn man das mal als Wortbild nehmen will.
Richtig. Und auch für die Personen, die uns hier zuhören, ist das sicherlich auch eine riesige Erleichterung zu wissen, dass man ein Gespräch sehr aktiv lenken und führen kann, ohne dass man selber dominant dabei sein muss. Ich persönlich finde das sehr, sehr anstrengend, wenn ich das so machen müsste.
Das stimmt, ja. Für mich ist das auch eine ganz wichtige Sache, sich wirklich zu überlegen, sagst, erzeugt die Frage und die Antwort darauf, erzeugt das ein Gefühl von Verbundenheit, verstehe ich dich besser. Also ich frage nicht um des Fragenwillens, um nochmal irgendeine Frage hinterherwerfen zu können, ohne Sinn und Verstand, sondern sage, fühle ich mich mit dir verbunden, weil ich dich, deine Situation besser wahrnehmen, besser erfassen kann, ohne das bewerten zu müssen, ob ich das gut finde, ob ich das anders gemacht hätte, sondern ich möchte einfach deine Lebenssituation besser erfahren können, mich dadurch besser mit dir und deiner Welt verbinden können. Und das geht eben nur, wenn ich für mich selbst die Haltung einer lernenden Person habe. Also gerade wenn wir jetzt vielleicht im gleichen Berufsfeld tätig sind oder gleichen Hintergrund hätten, dann ist es ganz wichtig, nicht zu sagen, wir haben den gleichen Berufshintergrund, jetzt müssen wir mal gucken, was wir wissen oder was ich noch nicht weiß, sondern ich möchte etwas über dich lernen. Und meine Haltung als lernende Person ermöglicht es mir dann auch so und offen zu fragen, dass es mir wirklich um Verbundenheit geht und nicht darum zu zeigen, wer mehr kann oder mehr weiß.
Deswegen finde ich es auch gerade im beruflichen Umfeld, sei es auf jetzt irgendwelchen beruflichen Events oder keine Ahnung, oder Geschäftskontakten, Meetings, finde ich es auch da sehr, sehr wichtig, also wirklich Fragen zu stellen, um auf die Ebene zu kommen, was bewegt die Person. Also selbst wenn wir über berufliche Themen, Projekte, Ideen reden, kann ich ja immer fragen, was begeistert dich gerade daran? Warum gerade das? Warum hast du das Projekt ausgewählt? Was magst du daran gerne? Wie weit bist du damit aktuell? Das ist was ganz anderes als wirklich dieses transaktionale, wie gut bist du da drin? So, ne, ich check mal ab, wie viel du weißt oder ob ich mehr Diplome habe als du. Wie schrecklich, ne? Also das auch da finde ich es ganz wichtig, nach mehr Kontext zu fragen und wirklich auf eine Ebene der Verbundenheit zu kommen, indem ich nach Motiven, Werten und Wünschen frage.
Ja, zwei Erwachsene, die sich auf Augenhöhe begegnen, das ist so mein Bild dahinter. Ich sage ja, wenn ich jemandem auf Augenhöhe begegne, dann stelle ich mich nicht unter ihn, also bejubel ihn nicht, weil der schon viel weiter ist als ich. Ich stelle ihn aber auch nicht verbal unter mich und sage, das habe ich schon gemacht, das kenne ich schon, das langweilt mich, weil das eben auch keine Verbundenheit erzeugt.
So, wenn wir jetzt beim Nachfragen sind, ne, nach mehr Kontext, Beispiel, was bedeutet das für dich? Gibt es da eine Schwelle, auf die man achten muss, dass man da nicht zu privat wird?
Also ich glaube, im Wesentlichen werden wir selten zu privat. Ich denke aber, im Wesentlichen muss man unterscheiden, und das finde ich wichtig, das mal in zwei Begriffe aufzuteilen. Das eine ist persönlich zu sein, es muss aber nicht unbedingt privat sein.
Hast du ein Beispiel für einen Unterschied, der das verdeutlicht?
Also persönlich ist es, wenn ich sage, wir reden jetzt über den Job und sage, ja, da kann man auch leicht in den Burnout kommen. Ich weiß, wie schwer das ist mir auch schon mal passiert. Das ist persönlich, aber über mentale Gesundheit zu reden ist normal, sollte es auch sein. Es heißt aber nicht, dass ich, wenn wir jetzt gerade darüber reden, Smalltalk zu machen, sagst, das ist unsere erste Begegnung, wir kennen uns keine 5 Minuten und dann fängst du an zu erzählen, bei welchen Therapeuten du gerade bist und welche großen Probleme du im Leben hast, das ist zu viel. Aber einfach einen Begriff reinwerfen, zu sagen, okay, ich bin sensibel für dieses Thema, ich werfe sozusagen einen Knochen hin, einen Knochen im Sinne von, das interessiert dich, das willst du haben und ich gehe dann ein gewisses Risiko mit ein. Aber es geht einfach auch darum, den anderen nicht zu überfordern, wo ich sage, ich erzähle dir alle meine Familienprobleme auf einmal, das ist noch nicht passend. Die Brücke ist noch nicht gebaut, so viel Stabilität haben wir in der Beziehung nicht. Aber ich finde es schon wichtig zu sagen, man wirft Themen rein, die auch ermöglichen, wenn der andere das möchte, dass er darauf einsteigen kann, sagt, okay, jetzt gehen wir mal eine Stufe tiefer, weil ich interessiere mich dafür. Ne? Und wenn es nur die simple Frage ist, ich hatte noch nie einen Burnout, wie ist das denn bei dir gekommen?
Woran hast du es gemerkt?
Was auch immer.
Ja.
Weil der Punkt ist, was ich mache ja auf, in dem Moment, wo du sagst, du darfst das Wort, danach darfst du fragen.
Klar, ich meine, wenn die andere Person da aufgemacht hat, dann ist das ja auch eine Einladung. Wenn die Person das von sich aus erzählt, dann hat sie sicher auch, jetzt fällt mir nur das Wort committed ein, bitte entschuldigt mein Denglisch, aber dann hat sie sicher auch bereit erklärt, darüber zu sprechen. So, das möchte ich eigentlich sagen.
Genau, und das ist, was ich mache. Ne? Also ich mache immer so ein bisschen verbal die Türen spalt offen und damit gebe ich dem anderen die Gelegenheit, wenn er möchte, kann er da anklopfen und dann weiß er auch, die Tür wird weiter aufgehen, weil ich habe das ja eingebracht, dieses Thema. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil erst dadurch entsteht auch Vertrauen. Also Verbundenheit ist eine Sache, wo ich sage, okay, das ist interessant, das war toll. Aber Vertrauen entsteht in dem Moment, wo ich sage, ich gehe kleinere Risiken ein, also kleiner im Sinne von, es tut mir ja nicht weh, wenn der andere Nein sagt, will nicht darüber reden, aber ich zeige ihm, wo ich eigentlich hin möchte. Und wenn er da nicht drauf eingehen kann oder will, ist das auch in Ordnung. Deswegen, wie du ja am Anfang sagtest, Smalltalk dient dazu auch, schnell herauszufinden, sind wir kompatibel, funktioniert das, haben wir etwas, was uns verbinden kann.
Zum Thema Verbundenheit fällt mir an dieser Stelle auch noch ein, wodurch entsteht Verbundenheit noch? Durch Gemeinsamkeiten. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also gerade beim Thema Smalltalk machen viele Leute den Fehler, dass sie auf Unterschiede eingehen und dann kommen wir nicht weiter. Also dann, oder dann fallen ihnen auch nur Unterschiede auf und sie denken, oh nein, was mache ich denn jetzt? Das ist nicht angenehm. Unterschiede entfernen uns voneinander, Gemeinsamkeiten schweißen uns zusammen. Das heißt, was ich versuche, auch vorher schon, wenn ich in einen Raum komme oder ne, keine Ahnung, was jetzt gerade der Kontext ist, aber ich beobachte, was sind denn hier unsere Gemeinsamkeiten? Wenn ich mit jemandem zusammen auf einem Event bin, dann habe ich ja zumindest schon mal die Gemeinsamkeit, dass wir beide am gleichen Ort sind und uns für das gleiche Thema interessieren, ja? Und dann kann ich ja auch da schon fragen, hey, was hat dich motiviert, heute hier zu sein? Und wirklich immer den Fokus auf die Gemeinsamkeit zu richten, weil das die Verbindung fördert. Das finde ich sehr, sehr wichtig in diesem Kontext, weil du kannst zum Beispiel durch bestimmte Sachen wie politische Gesinnung kannst du auch ganz, ganz schnell wieder bei schwerwiegenden Unterschieden landen, ne? Klar.
Wobei ich sagen muss, es gibt ja auch ganz andere Themen, ne? Du sagst, recycelst du, isst du vegan? Da kann es auch sein, dass man sehr schnell in eine andere Ecke kommt und sagt, nee, ich mache das aber ganz anders. Das ist aber mein Problem, weil ich meine Haltung nicht wertfrei halte. Du sagst, okay, ich verstehe das Leben des anderen nicht. Wir wollen ja uns ja gerade miteinander verbinden. Dazu gehört es aber eben auch Vielfalt zuzulassen und neue Perspektiven und neugierig und offen zu sein, zugänglich zu sein und nicht zuzumachen, nur weil der andere nicht den gleichen Joghurt isst wie ich.
Genau. Also es gibt sicherlich auch den richtigen Moment fürs Polarisieren, aber der Smalltalk ist es gerade nicht.
So ist es. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Also echte Gespräche beginnen für mich mit Mut, authentisch zu sein, persönlich, aber eben nicht privat, um auch eine gewisse Leichtigkeit auch offen zu halten und dadurch Verbundenheit zu ermöglichen, statt einfach nur oberflächlich Wissen auszutauschen. Der zweite Punkt, den wir hatten, das ist eigentlich sehr einfach sich zu merken, indem man sich sagt, hast du da ein konkretes Beispiel für mich? Denkst du dabei an ein bestimmtes Beispiel? Mit einer Frage wie dieser eröffnest du einfach ein weiteres Gespräch, das garantiert länger als 60 Sekunden geht. Und das Dritte ist, dass wir, wenn wir eine erfolgreiche Konversation haben wollen, dass wir weggehen müssen von diesem Selbstfokus, was will ich, wie bewerte ich das, sondern einfach offen und zugänglich zu sein und einfach Verständnis zu entwickeln für eine Position, die nicht unbedingt meine sein mag, aber ich werde auch immer wieder Gemeinsamkeiten finden. Und das erweitert nicht nur meinen Horizont, sondern das erweitert auch einfach meine Möglichkeit, auf Menschen zuzugehen.
Wie kann man das denn fortsetzen? Also wir haben ja jetzt darüber nur gesprochen, wie kann man Gespräche in Gang halten und was wäre dann der nächste logische Schritt? Ja, Kontaktdaten austauschen. Wie macht man das denn, ohne total sich doof dabei vorzukommen?
Also man sollte natürlich immer gucken, dass man in der Situation etwas findet, wo man sagt, das fühlt sich gut an. Ich würde immer, wenn ich das Gefühl habe, das Gespräch lief gut, würde ich einfach nachfragen, können wir mal Kontaktdaten austauschen? Ich würde gerne in Kontakt bleiben. Also einfach offen und transparent damit sein, warum man diese Kontaktdaten haben will, weil man den Kontakt halten will, ganz offensichtlich. Aber das reicht aus. Ansonsten kann ich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass wir wirklich auf einer Wellenlänge sind. Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir unsere Kontaktdaten austauschen, um das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen? Das geht ja auch. Gerade wenn du merkst, Mensch, wir können hier länger als 5 Minuten reden, können wir aber nicht, weil ich will weiter, dann kann ich ja auch nochmal klar machen, sagst, ich habe das geschätzt, ich würde das gerne fortsetzen, geht nur jetzt gerade nicht, wir machen das später und zwar wirklich verbindlich.
Ganz organisch und normal wäre ja auch die Frage, hey, bist du auf Instagram, bist du auf LinkedIn, je nachdem, was der Kontext gerade hergibt. Ich mache das nicht mehr, weil ich da nicht mehr aktiv bin, aber nur von der Sache her eine ganz natürliche und folgerichtige Frage. Die meisten Leute sind auf irgendeiner Social-Media-Plattform, dann fragst du einfach, hey, hast du da ein Profil und dann bist du sowieso schon in Kontakt.
Richtig. Ich würde trotzdem immer nach der Handynummer fragen, weil es einfach persönlicher ist und weil ich auch weiß, egal auf welchem Kanal derjenige mal aktiv oder nicht ist, so eine App ist schnell deinstalliert, Handynummern behält man für gewöhnlich, E-Mail-Adressen erst recht.
Ja, ja, das stimmt schon. Also verstehe ich auch, warum du es so machst. Ich mache es meistens erst einen Schritt später. Also ich mache meistens erst Social-Media-Profile, dann melde ich mich über das Profil und dann frage ich nochmal, hey, wollen wir über Handy in Kontakt bleiben? Ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ist halt, nee, jeder hat da so seine eigene Vorgehensweise. Und ich glaube, Hauptsache, man fühlt sich damit wohl. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ansonsten ist man ja auch nicht in seinem Element oder ne, fühlt sich das vielleicht komisch für einen an. Also einfach gucken, was da für einen selber passt.
Eine Nachbarin zum Beispiel hat eine Postkarte bei uns in den Briefkasten geworfen.
Stimmt, um in Kontakt zu kommen, hat sie uns eine Postkarte geschrieben. Ja, witzig, ne? Die wohnt irgendwie ein Hauseingang weiter, aber statt bei uns zu klingeln, hat sie eine Karte in den Briefkasten geworfen.
Genau, einfach weil das Timing ja nicht passen könnte und so ist einfach sichergestellt, dass die Intention da auch gut abgelegt ist. War auch eine schöne Karte, muss ich sagen.
Ja, also kann man wirklich machen. Also da merkt man schon, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Das war nur einer unserer Tipps zum Thema Smalltalk. Wir haben noch weit mehr für dich und zwar in unserem Kompaktkurs Intuitiv Netzwerken. Das Schöne an diesem Kurs ist, es kostet dich kaum Zeit, denn es ist wirklich als Kompaktkurs geplant. Das heißt, du kannst jederzeit in jedem Kapitel einsteigen und dir genau das mitnehmen, was du brauchst. Dazu gehören auch fertige Textvorlagen, die du einfach übernehmen kannst, auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Was nicht nur extrem zeitsparend ist, es ist oft genau das, was man manchmal braucht. Man sagt, mir fehlen die ersten Worte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und genau die findest du dann dort. Und das ist wirklich eine Sache, wo es einem sehr, sehr schnell hilft, gelöster zu werden, einfach weil man diese Sicherheit hat, ich kann da schnell reingucken und ich finde für jede Situation passende Tipps und Ratschläge.
Als besonderen Bonus im April haben wir uns auch noch was ausgedacht. Für alle, die jetzt im April unseren Kompaktkurs Intuitiv Netzwerken kaufen, haben wir noch ein extra Bonus-Skript vorbereitet. Das gibt's nur diesen Monat. Da geht's darum, wie erhalte ich den Kontakt denn dann aufrecht? Wie bleibt der Ball am Rollen? Wie bleibe ich dauerhaft in guter Erinnerung bei der Person, mit der ich gerne in Kontakt bleiben möchte langfristig? Und dafür haben wir eine Wort-für-Wort-E-Mail-Vorlage entwickelt, mit der du in guter Erinnerung bleibst und die Konversation auch am Laufen halten kannst. Wie bekommst du diesen Bonus? Einfacher geht's wirklich nicht mehr. Du musst nämlich tatsächlich gar nichts tun. Wir schicken dir diesen Bonus ganz automatisch per E-Mail zu, solange der Monat April eben läuft und du den Kurs in diesem Monat gekauft hast.
Den Link zum Kurs und alle Infos findest du natürlich in den Shownotes für diesen Podcast.
Genau, und wir hören uns hier in 14 Tagen wieder. Dann erzähle ich dir aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, wie ich damals begonnen habe, mir von null angefangen, ein eigenes Netzwerk an Unterstützerinnen und Unterstützern aufzubauen, ohne kräftezehrende Networking-Events, ohne ständig meinen Elevator-Pitch irgendwie auswendig zu lernen. Das war irgendwie nie mein Ding und glücklicherweise geht es zum Glück auch anders und darüber werde ich in der nächsten Folge ein bisschen erzählen. Wenn du den Still und Stark-Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das auf jeden Fall jetzt, um die Folge nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und
bleib still und stark!